herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe des Telestammtischs. Hui, es ist vorbei. Der Salon in Erlangen 2024 ist seit ungefähr einer Woche rum zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Und ich sag's euch, das ist für mich immer so eine Veranstaltung, da freue ich mich sehr drauf. Da treffe ich Menschen, die ich nicht so oft treffe. Ja, spätestens alle zwei Jahre. Wie es mir insgesamt gefallen hat, kleiner Spoiler, sehr gut. Das bekommt ihr raus, indem ihr in die neueste Ausgabe der Comic-Cookies reinhören werdet. In der Juno-Ausgabe. Dort gibt's das große Fazit von uns dreien. Und was wir dort so erlebt haben und welche Anekdoten es noch zu erzählen gibt, das bekommt ihr da raus. Naja, auf jeden Fall ist es kein Geheimnis, dass der Salon für mich gleichzeitig Spaß, Freude, aber eben auch Arbeit ist. Ich habe dort unzählige Interviews geführt, unzählige Panels moderiert und diverse andere spaßige Dinge erlebt. Und ich kann euch versprechen, dass ihr diesmal die Interviews, die ich dort geführt habe, in meinem kleinen, aber feinen Podcast-Studio, dass ihr die in diesem Jahr deutlich früher bekommen werdet. Der Plan ist es nicht, so wie beim letzten Mal, einfach viel zu lange Ausgaben mit viel zu großen Abständen untereinander zu veröffentlichen. Nein, der Plan ist es, kurze Ausgaben von circa einer Stunde oder etwas mehr in deutlich kürzeren Intervallen zu veröffentlichen. Also immer so knapp über eine Stunde und vielleicht sogar auch einmal die Woche. Hoffentlich klappt es. Ich möchte es nicht laut sagen, aber theoretisch ist der Plan. Und aus dem Grund werde ich auch im Schnitt ein Stück zurückgehen. Das heißt also, ihr kriegt jetzt hier nicht alles durchgeschnitten, durchkomponiert. Da sind eben auch diese ganzen Verhaspler mit drin, die schon mal passieren, wenn du da wirklich mehrere Stunden am Stück moderierst. Aber ich bin mir sehr sicher, dass es einfach einen authentischen Eindruck davon vermittelt, was ich beim Salon dort morgens von 9 bis 12 Uhr im Podcast-Studio in der Altstadtmarktpassage aufgezeichnet habe. Denn ich hätte viele, viele, viele tolle Gäste am Start. Und ich freue mich sehr, dass ihr diese Interviews jetzt zu hören bekommt. Es ging um die Themen, die die Szene aktuell gerade bewegen. Ganz unterschiedlicher Couleur waren die und natürlich geht es auch darum, dass die Menschen, die bei mir zu Gast sind, dass sie sich und ihre Arbeit vorstellen können. Ihr müsst es hier also unbedingt gehört haben und ich würde mich doch sehr, sehr freuen, wenn ihr diese Ausgaben hier teilt, wenn ihr sie in den sozialen Netzwerken eures Vertrauens streut, wenn ihr Menschen davon erzählt und wenn ihr im besten Fall auch in zwei Jahren vorbeikommt und Teil werdet dieses Interviews Speed Datings, das ich dort in Erlangen durchführe. Mir macht es sehr viel Spaß. Es ist eine Plattform für die Menschen, die ich zu Gast hatte, um sich und ihre Arbeit zu präsentieren. Und ich glaube, dass das wirklich außerordentlich gut gelungen ist. Ich bin sehr zufrieden mit den Gesprächen und deswegen habe ich auch überhaupt gar keine Angst, euch diese Gespräche in diesem Jahr ungeschnitten zu präsentieren. Viel Spaß nun dabei. Wie gesagt, teilen nicht vergessen, liken nicht vergessen, überall bewerten, Spotify und so. Und da kann man überall Sterne abgeben und Dinge schreiben und so. Bitte, bitte macht das. Das wäre super sinnvoll, sowohl für mich als derjenige, der hier diesen Podcast schmeißt, als auch für die Artists, die natürlich was davon haben, wenn möglichst viele Menschen diese Ausgaben hier hören. Ja, jetzt also erstmal viel Spaß und bis zur nächsten Ausgabe. Tschüss. Es regnet am allerersten Tag hier beim Internationalen Comic Salon in Erlangen und trotzdem hat es jemand zu mir geschafft, der hat mir was mit Pimmeln mitgebracht. Ich weiß noch nicht so genau, ob ich das gut finde, aber es sieht extrem unterhaltsam aus. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du?
Ich bin der Julian. Man kennt mich im Internet auch als Captain Qui. Mhm. Und was du da in der Hand hältst, ist tatsächlich weniger was mit Pimmeln als was ohne.
Als was ohne.
Ja.
Okay, erzähl doch mal, was hast du uns heute mitgebracht hier?
Ich habe mich in den letzten zwei Jahren mit toxischer Männlichkeit auseinandergesetzt. Mhm. Und das ist das Ergebnis. Das ist ein 41-seitiger Comic über den Herrn Eberhard Pummel, der seine Männlichkeit verliert. Mhm. Der ist eigentlich, naja, sagen wir mal, ein sehr unliebenswürdiger Charakter und im Laufe des Comics macht er vielleicht eine kleine Wandlung durch.
Ist auch ein recht konkretes Thema, toxische Männlichkeiten, vor allem auch eins von einer Person, die ich jetzt mal tendenziell als Cis-Mann einordnen würde.
Kann man so sagen.
Wie kam es zur Themenwahl, wie kam es zur Inspiration und zur Motivation?
Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin ein Kind der 80er und da war Männlichkeit noch sehr männlich besetzt. Hm. Also ne, bestes Beispiel sind alle Superhelden der 80er, 90er Jahre. He-Man, Ken, was weiß ich was, ne? Also Muskeln, 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 Muskeln und stark. Und ich fand es zwar cool, weil ich meine, man ist damit aufgewachsen und ich feiere das auch heute noch, weil es auch so ein bisschen ja guter Trash geworden ist, sag ich mal. Also gerade He-Man ist ein gutes Beispiel dafür, aber das hat mich in meiner Entwicklung schon immer stark, ich nicht beeinträchtigt, aber verwirrt. Und also ich bin zum Beispiel so ein Typ, der eigentlich, ich bin eher so der kuschelige Typ. Ja, das war halt in meiner Freundesbubble einfach schon mal, geht ja gar nicht, ne? Männer, die sich gegenseitig irgendwie mal auf die Schulter und mal ein bisschen weinen und so, das ging nicht. Und ja, auch diese Männlichkeitsdefinition, da hatte ich immer so ein bisschen meine Probleme damit und ich konnte es aber halt als Kind und als Jugendlicher eigentlich gar nicht fassen. Und dann, ja, je lauter das Thema geworden ist, desto mehr macht man sich Gedanken darüber. Und dann hat mich der bayerische Staat mit der Neustartförderung Corona, also hier das Staatsministerium, unterstützt und ich konnte mich schön in das Thema reinfuchsen, habe vier Monate Recherchearbeit gemacht, also eigentlich nichts anderes gemacht als gelesen und habe die Story irgendwie 5-mal umgearbeitet, weil es am Anfang war es doch tatsächlich relativ großer Klamauk und das ist jetzt ein guter Wolf im Schafspelz, sag ich mal.
Okay.
Weil meine Zielgruppe tatsächlich Männer sind, die mit dem Thema eigentlich noch nicht so wirklich in Kontakt gekommen sind. Und mit dem reißerischen Cover, also ich kann das Cover ja mal beschreiben für die Hörer.
Gern.
Man sieht einen männlichen Unterleib, dessen Glied nur durch eine Schraffurlinie angedeutet ist, was schon ein bisschen witzig ausschaut.
Absolut.
Cartoonig. Und da soll der, sag ich mal, 40-plus-Mann einfach mal denken,
Penis
und dann mitnehmen, kaufen und dann vielleicht mal ein bisschen zum Nachdenken angeregt werden. Also bis jetzt war das Feedback gut. Ich hoffe, das erfüllt seinen Zweck. Es ist auf jeden Fall, hat sehr viel Zeit und Mühe gekostet.
Ich finde das so wahnsinnig spannend, weil da eben gerade ganz viel auch Bewegung in diesem Thema drin ist, gerade über die Generationen hinweg, weltweit, die Frage auch von Geschlechtsidentitäten und so.
Aha.
Und gerade, weil wir es die Tage in einem Podcast hatten, möchte ich dich mal fragen, tu mir bitte mal einen Gefallen und definier mir mal Männlichkeit.
Das geht nicht.
Mhm.
Also, das ist ganz schwer. Man kann seine eigene Männlichkeit vielleicht irgendwie definieren, aber das ist ja auch ganz schön anmaßend, das als Überbegriff irgendwie zu definieren. Also ich würde, und da sind sich auch die Fachpersonen einig, eher von Männlichkeiten sprechen, genau wie man von Weiblichkeiten spricht. Und da stolpert man zwar immer ein bisschen über den Begriff, weil das ist halt ein Plural, den man nicht benutzt oder nicht gewohnt ist zu benutzen. Aber das muss jeder für sich selber definieren. Mhm. Also wenn einer sagt, yo, Bodybuilding und
Arnold Schwarzenegger, auf geht's.
Ja, dann ist das dein Ding. Also man sollte halt aufpassen, dass man dabei halt auf die Gesundheit und auch auf das positive Miteinander irgendwie achtet. Solange man niemand anderen einschränkt, ist die eigene Identität eigentlich relativ persönlich.
Ja. Hast du bei deinem Protagonisten Eberhard ein ganz klares Bild von einer Männlichkeit im Sinn gehabt, die er repräsentieren sollte, oder sind verschiedene Facetten drin?
Also ich meine, es ist ein Comic und man muss schon ein bisschen mit plakativen Personen arbeiten. Ne? Also damit, es war angelegt auf 24 Seiten.
Ja, das ist ein bisschen mehr geworden.
Es sind nur 41 Seiten geworden. Und ja, also er startet als relativ Standard Mann, der denkt, er ist super erfolgreich, ist so ein Gebrauchtwarenhändler, der halt mit seinem Ego und mit seinem Mundwerk eigentlich alle Leute irgendwie beeinflussen kann, so wie er das gerne hätte. Er verdient ganz gut und achtet schon auch auf seinen Status und auf sein Äußeres, auch wenn es halt im Laufe der Jahre schon ein bisschen schwammiger geworden ist. Aber er hat auf jeden Fall ein sehr großes Ego. Und das ist so ein bisschen beeinflusst aus der Ära meiner Eltern, würde ich jetzt mal so sagen, also die schon dadurch, dass er uns alle großgezogen haben, vielleicht was besser machen wollten als ihre Eltern, aber halt denen fehlt noch so ein bisschen die Sensibilität für das Thema oder auch für sich selber, weil sie halt einen Anspruch erfüllen wollen, die eine Gesellschaft auferlegt hat und das nicht hinterfragen.
Ich habe mal eine ganz spannende Begründung gehört, warum das gerade in Deutschland auch ein schwieriges Thema ist mit Männlichkeit, eben aufgrund der vielen Generationen, die nach dem Zweiten Weltkrieg ohne Väter aufgewachsen sind.
Ja, das
ist das ein Ansatz? Ist das relevant? Stimmt
ja,
das?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon, dass das eine Relevanz hat. Oder was heißt ohne Väter? Ich glaube ohne, also das NS-Männerbild ist sehr problematisch, ja. Also da kann, glaube ich, keiner was dagegen sagen, dass wir damit irgendwie mal das Ganze ad acta legen sollten.
Absolut.
Und dann kommt natürlich der Fakt dazu, dass sich das halt nicht entwickeln konnte, weil halt keine Alternativen vorhanden waren. oder sehr zäh, würde ich mal sagen. Und da sind wir auch noch auf einem sehr schwierigen Weg. Also die, also Deutschland an sich, glaube ich, tut sich da sehr schwer, das aufzubrechen. Mhm. Ich glaube, es wird besser. Kann auch eine Bubble sein, in der wir hier unter den ganzen Künstlern und
Comic-Szene ist auf jeden Fall eine Bubble, ja.
Auf jeden Fall, ja. Aber ich will die Hoffnung nicht aufgeben, dass wir doch eigentlich im Grunde gut sind und zur Veränderung fähig.
Auf der Rückseite steht auch drauf, empfohlen von einem Pädagogen, dem Autor. Bist du Pädagoge im echten Leben? In welchem Bereich?
Nein, nicht im echten Leben. Das, also ja, doch schon im echten Leben, aber ich habe Erzieher gelernt, habe da auch gearbeitet, aber mache das gerade nicht mehr. Mhm. Genau, also doch, ich bin tatsächlich Pädagoge.
Erzieher heißt denn Kinder, kleine Kinder, große Kinder?
Erzieher heißt tatsächlich von 0 bis 99. Ab 27 sollten die Leute dann vielleicht eine Behinderung haben oder eine Entwicklungsauffälligkeit.
Ja, weil das ist ganz spannend und das wäre das letzte Thema zum Thema Männlichkeit, dann kommen wir doch mal ein bisschen über Comics zu sprechen. Ja. Weil in Kindergärten, also ich persönlich habe Kids 3 und 6 und natürlich beide in der Kita und mein Kleiner trägt die Klamotten seiner großen Schwester ganz gern.
Ja.
Damit hat genau niemand ein Problem. Erst recht nicht die Kids und erst recht nicht die Freundinnen und Freunde. Wenn, dann sind es Eltern von anderen Kindern, die das mal ansprechen oder so. Und das ist schon ganz spannend, dass die Selbstdefinition heraus aus dem, was ihn männlich macht oder nicht, dass das eine sehr individuelle ist und vor allem auch eine, die aus einer gewissen Natürlichkeit heraus, beispielsweise aus eben der Kinder, ganz anders definiert wird, als es eben eine meinetwegen erwachsene Person tut, in vielen Fällen.
Die Frage ist jetzt, was ich dazu sage, oder?
Ja, genau, die Frage ist einfach, ob Kinder eine andere Perspektive auf Männlichkeit haben.
Auf jeden Fall. Kann ich ein Buch empfehlen? Hab gerade schon im Grunde gut gesagt, das Buch heißt Im Grunde gut. Mhm. Da ist eine Passage drinnen über Untersuchungen von Kindern, die untersucht, wann man Gruppen bildet und wie sich das ausdefiniert. Und die haben den Kindern blaue und rote T-Shirts angezogen. Und den Kindern war das so lang scheißegal. Darf ich fluchen im Podcast?
Absolut.
Ah, denen war das scheißegal, bis die Erzieher es ja drauf angesprochen haben oder Gruppenspiele gemacht haben, wo dann die Roten und die Blauen getrennt worden sind. Und erst wenn man sozusagen von außen diesen Trennungsreiz zugibt, dann fangen die Kinder an, sich zu identifizieren und auch gegeneinander zu arbeiten, bis zu einem gewissen Grad. Also ich glaube, dass das sehr viel Außensteuerung ist, also Impulse von außen, die den Kindern gegeben werden. Bis zu dem Zeitpunkt, warum sollten die sich selber hinterfragen? Kinder hinterfragen sich, ne? Die erleben und erfahren. Also da, und das sollte man es ja auch möglichst neutral, also gar nicht beeinflussen eigentlich, sondern halt fördern in ihrem Selbstwertgefühl.
Dein Werk, Pimmel und Pummel, ist jetzt relativ kurzfristig zum Salon fertig geworden. Habe ich gelesen auf dem Server, dem Discord-Server von Comic in Bayern. Eine Organisation oder ein Netzwerk viel eher, eine Initiative. Ich verwechsel immer, was genau es eigentlich ist.
So ein bisschen was von allen.
Ja, also,
aber offiziell sind wir eine Initiative der Illustratorenorganisation. Und ja, genau, da sind wir unterwegs.
Was hast du damit zu tun? Wie steckst du da drin? Was ist deine, ja, deine Rolle in dieser Initiative?
Ich bin da ziemlich zufällig reingestolpert, ganz ehrlich. Das war kurz nach Corona, mir ging alles auf die Nerven, weil ich hatte keine Leute mehr, ich war vorher in Fürth gewohnt und da war einfach niemand mehr, mit dem ich was machen konnte. Also bin ich zum Comic-Stammtisch gegangen in Nürnberg, wo ich dann die Lena Dirschel getroffen habe, die
Popolena.
Genau, die kennst du auch. Und die hat dann mich da hingeschleppt und dann waren wir da und dann hieß es halt, ja, hier Establishing Shot 1 vom 2022 war das und da konnte ich nicht. Da musste ich arbeiten und hab mich voll geärgert und dann hieß es, ja, wir machen ein Discord-Treffen und da planen wir irgendwie was. Und ich habe gedacht, naja gut, schaue ich halt mal da vorbei. Und dann war das die Anna Fuchs, die mich da so ein bisschen reingetrickst hat. Und dann war ich plötzlich im Orga-Team.
Ach ja.
Weil ich bin auch so ein Typ, der immer nicht Nein sagen kann, wenn es um Sachen geht. Also ich schreie nie hier, sondern wenn es dann keiner machen will, dann mache ich es halt. Und
ja.
War aber dann doch ganz cool, weil der Haufen ist sehr nett, ist eine sehr tolle Truppe, sehr ambitioniert und bin dann jetzt halt dabei geblieben. Hab die Talking Heads Veranstaltungen vom letzten Jahr gemacht und hoffentlich mache ich auch die von diesem Jahr, also organisieren.
Wenn der Förderantrag dann durch ist.
Wenn der Förderantrag dann durch ist, genau.
Toi, toi, toi.
Ja, klopf mal hier.
Ja.
Auf Holz.
Ja, sehr gut. Und da warst du dann plötzlich auch bei Comic in Bayern und die haben ja hier auch einen ganz tollen Stand zusammen mit der IO. Bist du da auch vertreten? Hast du hier Signierstunden? Erzähl mal.
Ich habe keine Signierstunden, weil ich wusste nicht, ob...
Ob es Wirtschaften klappt, ja.
Ja, genau, aber ich habe auch einen eigenen Stand dementsprechend. Also wer unbedingt eine Signatur in sein Comic haben will, der kann das einfach direkt vom Ort machen. Genau, aber ich habe mit aufgebaut und ich baue mit ab und das war meins bei Comic in Bayern jetzt für den Comic-Salon, aber ja, beim nächsten Mal vielleicht.
Dann lass doch nochmal ganz kurz über den Comic-Salon selbst sprechen.
Ja.
Einer der wichtigsten, wenn nicht gar die wichtigste Comic-Veranstaltung dieser Art im deutschsprachigen Raum. Was bedeutet dir der Salon? Was bedeutet dir Erlangen, was für uns in der Bubble ja mehr ist als bloß die Stadt?
Ach ja, der Comic-Salon. Also meine ganze Karriere hat da, glaube ich, angefangen, wenn man von einer Karriere sprechen will. Und wir haben damals das Live-Zeichnen, also wir machen Schnellporträts, wir sind ich und meine Frau, die gerade daheim ist und aufs Kind aufpasst, was normalerweise ich mache. Mhm. Ich möchte hier nicht den Eindruck erwecken. Auch
schon Pädagogen zu Hause hat.
Ja, ja, genau. Und da haben wir das spontan angefangen, weil wir einen Hochschulstand hatten und uns war langweilig und der Comic-Salon war für mich schon immer so das Mekka, ne? Also ich komme aus dem letzten Kaff in Oberfranken. Comics gab es allerhöchstens an der Bahnhofs Klitsche in Hof, ja? Und da auch nur
wenig
bis fast keine.
Batman, Asterix.
Ja, wenn überhaupt. Ne? Asterix ja, der Rest manchmal. Mhm. Und dann habe ich erfahren, dass das in Erlangen ist, was ja von Hof auch nicht so weit weg ist. Und dann sind mir die Augen rausgefallen bei den ersten Malen. Und da war es noch nicht so riesig über die ganze Stadt verteilt. Und als sie das mit den Zelten gemacht haben, da ist mir das Herz aufgegangen. Muss ich sagen. Weil das ist einfach was komplett anderes, wenn die ganze Stadt Comic schreit. Und das ist geil.
Absolut.
Da...
Gibt es irgendwas, auf das du dich dieses Jahr besonders freust? Hast du schon mal ins Programm einen Blick werfen können?
Ja, tatsächlich freue ich mich heute Abend auf die Netzwerkveranstaltung von Comic in Bayern, die liebe Bertin Joost organisiert hat. Das wird sicherlich fein. Und ich freue mich einfach die Leute, die man halt nur einmal im Jahr oder vielleicht zweimal im Jahr trifft, zu sehen, wie den André Lux, den treffe ich total selten.
Ja. Aber, liebe Grüße.
Ja, genau. Freue mich immer mega, wenn ich den mal sehen kann. Also einfach so diese Zwischenmenschlichkeiten und vielleicht kann ich dem einen oder anderen Verlagsmenschen meinen Comic ins Gesicht drücken und sagen,
toll.
Mach mal.
Lieber Julian, worüber ich mich sehr gefreut habe, war, dass du heute da warst zum Gespräch beim Telestammtisch hier beim Comic-Salon. Ich wünsche dir mega viel Erfolg mit Pimmel und Pummel. Das scheint mir ein guter, interessanter und noch ein Stück weit auf jeden Fall ein wichtiger Comic zu sein. Danke dir.
Danke. Danke, dass ich da sein durfte.
Ciao. Ich freue mich sehr, dass sie jetzt da ist, denn wir müssen unbedingt über ganz viele Dinge reden. Über einen extrem alten Comic, über eine Ausstellung dazu, über ihre Arbeit im Allgemeinen und warum man hier so schwierig Schirme in Erlangen kriegt. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du?
Hi, ich bin Sophia aus Dortmund.
Hallo Sophia, aus Dortmund, warum bist denn du hier?
Na, für den Schauraum Comic und Cartoon.
Cool. Ja. Erzähl mal für alle, die es wirklich nicht wissen sollten. Es könnte sein, dass es irgendwen da draußen gibt, der keinen blassen Schimmer hat, was der Schauraum ist und der auch nicht das Special gehört hat beim Telestammtisch zu Comics in Museen. Was ist denn das für ein Schauraum?
Der Schauraum, das ist unsere kleine, aber feine Ausstellungsfläche direkt am Dortmunder Hauptbahnhof. Und uns gibt es seit 2019. Wir widmen uns konsequent dem Thema Comic. Das heißt, bei uns gibt es tatsächlich nur Ausstellungen, die sich um das Thema Comic, Cartoon drehen. Und da haben wir Dauerausstellungen, ungefähr ein halbes Jahr stehen die, Wechselausstellung, ein halbes Jahr und dann kommt was Neues rein.
Aktuell sind es die Mädels und Jungs aus Springfield, richtig?
Richtig.
Wie läuft's? Erzähl nochmal von der aktuellen Ausstellung.
Ja, wenn man mich jetzt sehen könnte, ich strahle. jede Ausstellung von uns war bisher wirklich ein Highlight und bei den Simpsons muss man jetzt einfach sagen, das ist ein Massenthema und es läuft extrem, extrem gut. Wir haben die 10.000 Besucherinnen schon geknackt. Wir haben erst seit dem 23. März geöffnet mit der Ausstellung. Die EM steht noch vor der Tür mit dem internationalen Publikum. Also es ist sehr gelb.
Absolut. Und da hängen dann wahrscheinlich auch ein paar Originale und ein paar tolle Dinge, die man halt zu den Springfieldern unbedingt mal wissen müsste.
Wer Alexander Braun kennt als Kurator, der weiß, dass da absolute Qualität hintersteckt und da hängen Originale. Wir haben die Folien, die verwendet wurden. Wir haben die Sheets, wie die Serien gemacht wurden. Aber auch ganz viel verrücktes Merchandise und ja, irre, tolle Ausstellung.
Hat er auch wieder einen dicken Katalog gemacht?
Ja, natürlich, einen dicken Katalog mit allem, was dazugehört. Wir haben 35 Jahre die Simpsons und 70 Jahre mit Groening, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und das war definitiv ein Anlass, um da ein gesammeltes Werk herauszubringen mit allen Infos, die man braucht.
Und ihr hattet da auch den Steffen Volkmar zum Beispiel, glaube ich, zu Gast, der ja auch die alle persönlich kennt, die Zeichner und kreativen Köpfe hinter den Simpsons. Ganz toll klingende Ausstellung, die man besser früher als später mal gesehen haben sollte.
Und wenn ich nach Dortmund kommen kann, wir haben die auch als VR-Rundgang kostenlos auf unserer Homepage, wenn man sich das vorher mal anschauen möchte.
Ach, Stichwort kostenlos ist ja generell bei euch im Showroom so, dass ihr keinen Eintritt wollt für den geilen Scheiß, den ihr da macht, richtig?
Genau, der Eintritt ist frei, ja, auch zu all unseren Veranstaltungen. Wir machen Lesungen und Workshops und Comic-Lesewoche im November, alles frei.
Mega. Jetzt bist du hier in Erlangen und ich glaube, du hast nicht so viele gelbe Köpfe mitgebracht. Warum, was macht ihr hier?
Unsere Katzis sind mitgekommen, die Katzenjammer-Kids. Die haben wir in Dortmund schon gezeigt und jetzt in Erlangen im Kunstmuseum dürfen die auch nochmal ran und ist crazy, wie anders das aussieht in einem anderen Raum und ich freue mich total, die Werke wiederzusehen und ja.
Ich habe bei irgendeiner Con, habe ich die beiden Köpfe hinter dieser Dokumentation, die letzten Monate, Jahre rauskam, im Gespräch gehabt und haben da schon so meine Einführung in die Katzenjammer-Kids bekommen. Vielleicht kannst du trotzdem noch mit deinen Worten kurz sagen, was ist es eigentlich und warum ist es so was Besonderes?
Die Katzenjammer-Kids gelten tatsächlich als ältester Comic der Welt. Wir haben hier eine beispiellose Geschichte des Zeitungscomic. Alexander hat das Ganze verbunden mit der Geburt des Massenmediums, weil auf einmal die Zeitung, also die Menschen hatten früher eigentlich keine freien Tage und auf einmal gab es den freien Sonntag und niemand wusste, was er mit seiner Zeit anfangen sollte. Und in der Zeit haben sich die großen Zeitungen etabliert in Amerika und die Katzenjammer-Kids waren direkt mit dabei. Und was das ganz Besondere für uns ist auch, dass das eine deutsche Auswandererfamilie ist. Aus dem Norden kommen die, deswegen ist der Tim Eckhorst da ja auch der große Experte. Und das ist für uns natürlich besonders interessant.
War das eine Herausforderung, da an Originale zu kommen, weil die ja natürlich einfach auch sehr alt sein müssen?
Da muss ich sagen, bin ich nicht die Ansprechpartnerin, sondern das macht alles Alexander. Und wir fragen uns jedes Mal wieder, wie krass das ist und wie er das macht. Also da sind so tolle Originale dabei und auch zum Beispiel von Gus Dierks, dem Bruder, der viel zu früh verstorben ist. Und da denkt man sich, meine Güte, es ist so toll, vor diesen Originalen jetzt zu stehen und vor diesen Zeichnungen zu stehen. Wie macht er das? Aber er hat seine Kontakte.
Ja, der Dirks, auf jeden Fall ein Name, den man in der Comic-Szene kennt, gerade auch, weil wir lange Jahre ja auch diesen Rudolf Dirks Award hatten beispielsweise. Ja, das ist so ein bisschen einer dieser Namen, ne? Also wir haben ja viele, viele aus Deutschland stammende Künstler im Laufe, also quasi Comic-erstellende Comic-Artists gehabt, wenn wir jetzt beispielsweise auch mal über Wilhelm Busch zum Beispiel reden können oder so. Das sind ja alles große Namen, die einen deutlichen Impact hatten, sage ich mal, auf die Comic-Szene. Jetzt seid ihr mit dem Schauraum hier beim Comic-Salon und du bist quasi immer vor Ort in dieser Ausstellung hier in diesem Museum, richtig? Und was macht ihr da?
Ich habe mir Unterstützung geholt dieses Jahr. Ich habe noch zwei nette Kolleginnen mit dabei, damit ich auch mal ein bisschen was vom Comic-Salon mitbekomme. Aber ja, ich stehe auch da und wir dürfen einen Stand dort haben jetzt im Kunstmuseum vor der Ausstellung, wo wir über den Schauraum informieren, weil wie du schon sagst, viele Leute kennen uns schon, aber viele Leute halt auch nicht. Und uns ist es natürlich ein besonderes Anliegen, das in die breite Masse zu tragen. Deswegen haben wir Infomaterial mit dabei, kostenlose Postkarten und auch unsere Kataloge zum Verkauf. Und das ist natürlich für die Leute, die nicht nach Dortmund kommen können, ganz interessant.
Dabei liegt die direkt am Bahnhof, soweit ich weiß. Es ist schon so, dass man da relativ easy zu euch kommen kann, auch wenn man von außerhalb kommt.
Total.
Ja, sehr gut. Ja, Mensch, jetzt sind wir, wie gesagt, auch beim Salon. Warst du schon mal hier? Und wenn ja, generell, was bedeutet dir eigentlich der Comic-Salon?
Wir waren vor 2 Jahren das allererste, also ich war das erste Mal vor 2 Jahren, weil wir die Will Eisner-Ausstellung hier hatten, auch im Kunstmuseum. Und für mich war das ein Eintauchen in eine völlig neue Welt. Ich bin Comic-Bibliothekarin von Haus aus, in der Stadt- und Landesbibliothek Dortmund auch noch mit. Und durch den Schauraum unterhält man sich schon mit extrem vielen Leuten über Comic. Aber hier zu sein, wo die ganze Stadt Comic lebt und atmet und egal wo man hinhört, jeder unterhält sich über das Thema und man kann sich mit den Leuten austauschen und mal so richtig abnörden, das ist schon mega. Also ich finde die ganze Atmosphäre total toll und ich bin sehr dankbar, dass ich durch den Schauraum immer hier sein darf.
Ja, Erlangen ist mehr als nur die Stadt, heißt ja mal. Ne? Das ist schon eine große Sache. Wann kann ich eigentlich was Vergleichbares in Dortmund erwarten? Wann macht ihr euer erstes Festival?
Wir haben quasi so ein Mini-Festival mit unserer Comic-Lesewoche. Die haben wir jetzt zweimal gemacht und die findet dann dieses Jahr zum dritten Mal statt, wo wir tatsächlich eine Woche lang immer Comic-Veranstaltungen haben, im weitesten Sinne. Wir haben auch zum Beispiel Akira in einem Programmkino auch gezeigt. Also wir fassen das schon weit. Workshops, ja, gut, Lesungen. Aber wir sind ein sehr kleines Team vom Schauraum. Das ist mein Kollege Roman und ich und Alexander quasi. Und da ist das schon eine große Herausforderung, sowas zu stemmen. Aber wir haben unser eigenes kleines Mini-Festival. Ja, schon, kann man sagen.
Schon gut, ey. Das könnte ich mir auch vorstellen. Da brauchen wir mehr dieser Festivals in dieser Art.
Auf jeden Fall.
Und scheinbar wäre das dann auch von Personen, die Gattung lieben und die scheinbar sehr viel mit Comics anfangen können. Ja, auf was freust du dich eigentlich dieses Jahr? Freust du dich aufs Publikum? Hast du vielleicht sogar Programmpunkte, Ausstellungen oder ähnliche Dinge hier beim Salon, die für dich interessant sind?
Ja, ich habe auf jeden Fall die Programm-App, also dieses, wo man sich das mit den Sternchen markieren kann, das habe ich schon sehr fleißig gemacht. Ich muss mal schauen, was ich alles schaffe. Natürlich werde ich die Katzenjammer-Veranstaltung komplett mitmachen und dann möchte ich mich ein bisschen umschauen, vor allem die Ausstellung mal so ein bisschen reinlinsen. Ist ja doch immer interessant, wie andere Leute das auch machen. Und ja, die Svar-Ausstellung habe ich total Bock drauf und ansonsten Lesung. Und dann mache ich mir Notizen, wer dann das nächste Mal zu uns eingeladen werden kann.
Auf was können wir uns beim Showroom eigentlich freuen? Tiest ihr schon irgendwie kommende Ausstellungen an? Macht ihr das?
Ja, wir können auf jeden Fall sagen, dass es in Richtung Kolonialismus im Comic geht. Ein sehr schweres Thema, sehr weites Thema und das kommt auch daher, weil wir uns in Dortmund damit jetzt befasst haben. Das LWL-Museum hat da passend auch eine Ausstellung oder da kommt passend dazu noch eine Ausstellung. Also wir gucken schon, dass wir uns da auch so ein bisschen mit in das Stadtbild einbinden, sage ich mal, wenn da irgendwas Passendes dabei ist. Ist nicht immer, aber jetzt ist es zum Beispiel so.
Voll gut, darauf können wir uns freuen und falls ihr, liebes Publikum, noch nicht die Gelegenheit hattet, da mal aktuell hinzugucken, dann nutzt auf jeden Fall diese virtuelle Tour, die man da scheinbar gerade machen kann. Das ist bestimmt eine gute Sache, das hat beim Comic-Museum Erlangen hier schon ganz gut funktioniert. Warum sollte das bei euch nicht noch funktionieren? Ich danke dir vielmals, dass du da gewesen bist und uns alles mal vorgestellt hast, was du hier so machst in Erlangen und so. Und ich wünsche euch vor allem den verdienten, wohlverdienten Mega-Erfolg. Bis
dahin,
ciao.
Danke.
Auch der Manga spielt dieses Jahr beim Salon eine zunehmend große Rolle. Hier sind ganz viele Mangaka die letzten Male auch immer schon gewesen. Und machen wir uns nichts vor, 2 von 3 verkauften Comics im Buchhandel sind Manga. Was bedeutet, dass Manga der geile Scheiß ist und letztlich auch eine der letzten Stützen, die der Comicmarkt in dem Sinne noch hat. Deswegen freue ich mich sehr, dass ich jetzt eine Mangaka am Start habe. Sie hat uns was mitgebracht, über das sie heute sprechen möchte. Und sie hat den Weg trotz Regen auch bis ins Studio gefunden. Hallo, ich bin der Andi und wer bist du?
Hi, ich bin die Alexa freut mich hier zu sein.
Hi Alexa, du bist Mangaka, ne?
Richtig.
Was heißt das eigentlich?
Boah, also Mangaka zu sagen als Deutsche oder Mexikanerin, schwierig. Heißt basically, dass du Comics zeichnest. Manga ist ja eigentlich nichts anderes, außer im japanischen Stil. Und so würde ich es halt auch bezeichnen. Mein Manga oder Comic wird auch wie hier im Westen gelesen, also von
westlicher Reihenfolge.
Genau. Und eigentlich habe ich es als Comic vorgestellt, war so, das ist ein Comic und mittlerweile sagt jeder Manga, deswegen I go with it.
Okay, das finde ich ganz cool auch, weil die Grenzen natürlich auch einfach auch verschwimmen zwischen der, sag ich mal, klassischen Vorstellung, was ein Manga ist und der klassischen Vorstellung, was ein Comic ist, weil es ja, wie du selbst sagst, eigentlich dasselbe ist.
Richtig, genau.
Mega. Da erzähl doch mal, was hast du uns heute mitgebracht? Wollen wir mal konkret hier auf deine beiden Bücher, die ich gerade in der Hand habe, zu sprechen kommen? Das eine ist schwarz, das andere ist blau und es ist Drache vorne drauf. Worum geht's?
Okay, also es geht um Drachen. Das Buch heißt Our Dragon's Real. Das sind 2 Mangas. Insgesamt hat jedes Buch 238 Seiten, rein zufällig tatsächlich. Und das ist so ziemlich mein erfolgreichstes Projekt bis jetzt. Ich habe 6 Bücher. Und Our Dragon's Real habe ich 2021 veröffentlicht mit 17 Jahren. Und tatsächlich hat mir das so viele Gigs und so viele Sachen eingebracht. Ich habe 170.000 Follower auf TikTok. Und die warten sehnsüchtig auf den zweiten Teil, der offiziell noch nicht rausgekommen ist. Und ja, genau.
Und da hast du dann Leute vor allem über TikTok für deine Bücher gewinnen können? Oder war es andersrum, dass deine Bücher dir diese Reichweite auf TikTok verschafft haben?
Andersrum, genau. Also beim Prozess habe ich meine Follower mitgenommen und das macht meinen Account und mich eben als Person dann interessant. Und so habe ich die ganzen Follower bekommen, würde ich eher sagen.
Wie präsentierst du deinen Content? Ich kenne jetzt deinen TikTok-Account leider nicht. Wie präsentierst du ihn dem Publikum?
Also ich mache einfach Videos, zeige, wie ich zeichne, wie man Comics macht, mache auch Comedy-Sachen und so. Ich finde sie weniger witzig, aber Leute anscheinend schon. Also mit dem her klappt es ja irgendwie.
Ihr versucht da nämlich auch gerade zurechtzukommen. Es ist ja eben nicht mehr so, dass TikTok, insbesondere auch Comic-TikTok, eine ausschließlich junge Zielgruppe hat. Es ist ja, glaube ich, schon so, dass die auch ein bisschen jetzt auch gereift, ich sag mal, erwachsener geworden ist. Stimmt das?
Das stimmt auf jeden Fall. Also allgemein Comics und Manga auf TikTok sind relativ groß und ich glaube, das vermischt sich ein bisschen mit Zeichen-TikTok, dass basically nicht nur Comics gezeigt werden, sondern eben auch der ganze Prozess und das macht es eben ganz interessant. Und das Ganze hat 2020 wirklich begonnen, als eben der Manga auch ein bisschen beliebter geworden ist und ja, also gutes Timing.
Jetzt geht es hier scheinbar um Drachen und das ist ja auch ein Fantasy-Punkt. Ist Fantasy ein Genre, das dir liegt, das du gerne bearbeitest?
Tatsächlich eher weniger. Also ich fand die Idee ganz cool, weil ich liebe Drachen über alles. Aber an sich tendiere ich mehr so zu Biografien oder Kinderbüchern oder irgendwas, was so eine sentimentale Wirkung hat letztendlich. Genau.
Gibt es deine Sachen nur im Selbstverlag gedruckt oder machst du auch Online-Sachen?
Bis jetzt ist es nur im Selbstverlag. Es ist aber so, dass ich eine tolle Möglichkeit bekommen habe. Eine kanadische Animationsfirma, ich werde jetzt nicht sagen welche, weil ich glaube, ich bin auch nicht
nichts unterschrieben.
Ist interessiert, das halt eben als Anime zu animieren, veröffentlichen, egal. Und jetzt suche ich eben einen Verlag, deswegen ist der Comic-Salon so eine super Sache gerade. Genau, der das Ganze verlegen kann, weil ich finde das schade. Ich habe das über Self-Publishing gemacht, ich habe keinen Verlag angeschrieben, das war eines meiner größten Fehler, weil ich mir dachte, ich habe das stark unterschätzt, wie sehr das ankommen würde tatsächlich.
Ja, gerade in der Größenordnung müssten die dir das Ding noch eigentlich aus der Hand reißen. Die Lizenz, die müsste sehr gut gehen. Das heißt, du hast hier auch so ein paar Business-Termine gemacht und stellst quasi dein Werk mal vor.
Genau.
Richtig. Okay, sehr gut. Ja Mensch, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage, denn ich möchte von dir eigentlich mal konkret wissen, was für dich der Salon bedeutet. Bist du schon mal hier gewesen? Magst du das überhaupt hier? Erzähl mal, was ist für dich das Besondere am Comic-Salon?
Also ich bin vor kurzem erst hergezogen tatsächlich. Das ist das erste Mal beim Comic-Salon. Ich habe davon schon grob mitbekommen, aber ich wusste nicht, dass es irgendwie fast das größte Event Deutschlands ist, was so Comic-Szenen und so angeht. Und als ich gestern angekommen bin, habe ich erst die Ausmaße gesehen, wie groß das ganze Ding ist. Und ich war so glücklich. Ich bin mit einem Lächeln durch die Stadt gegangen. Es ist echt der Hammer. Also für mich waren Comics immer so eine Sache, das haben ein, zwei Menschen gemocht, zum Beispiel aus der Klasse oder so. Und jetzt ist es einfach eine ganze Stadt, die einfach dafür lebt und die Banner und einfach wow, alles mega. Und du siehst ja auch die Menschen, wie die sich freuen, wenn die dann vorbeigehen. Ist der Hammer. Also mega. Ich freue mich auf jeden Fall.
Habe ich richtig verstanden? Du bist quasi zur Hälfte Deutsche, zur Hälfte Mexikanerin.
Richtig, genau.
Gibt es in Mexiko eine Comic-Szene? Und wenn ja, wie sieht die aus?
Boah, also ja, es gibt eine Comic-Szene, aber die ist tatsächlich genauso wie hier, würde ich sagen. Ich glaube sogar ein bisschen präsenter, weil in Mexiko, also ich sag immer, wir haben keinen Fremdscham über nichts.
Okay.
Und genau, also es gibt auch super coole Künstler und Artists, da habe ich welche kennengelernt, ist der Hammer. Ja.
Voll gut. Ja, dann danke ich dir vielmals, dass du heute im Gespräch da gewesen bist. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg hier beim Comic-Salon und vor allem beim Pitchen deines Werkes Are Dragons Real? Vielen Dank.
Dankeschön.
Ich sage ja immer alle, wenn man nach Erlangen fährt, das ist so ein bisschen wie Familientreffen. Familientreffen überhaupt. Und damit verbinden Menschen gute Dinge und schlechte Dinge mit Familientreffen. Aber ich kann euch sagen, hin und wieder, da gibt es diese Momente, da hat man das Gefühl, die Familie kommt zusammen. Nicht nur, dass der Breedstorm jetzt gerade im Publikum sitzt, nein, auch der ehemalige, der Ehrencookie Andi Preller hat den Moment wahrgenommen und sitzt hier mit mir rum. Hallo Andi.
Hi Andi, grüß dich. Schön, dass wir mal wieder gemeinsam an Mikrofonen sitzen.
Absolut. Wie ist in deiner Podcast-Karriere ergangen in den letzten Monaten?
Ja, die Menschen, die mich von den Cookies kennen, wissen ja wahrscheinlich, dass ich auch noch so einen Horror-Podcast mache und den mache ich auch immer noch. Nur das ist jetzt halt momentan der einzige Podcast, den ich mache. Also
der läuft
alles gut und so schwer mir das ja auch gefallen ist, bei den Cookies aufzuhören, war es leider trotzdem für dieses Jahr immer noch die richtige Entscheidung. Das muss ich leider so sagen. Nicht wegen der Cookies, sondern wegen dem Leben. So.
Mensch, wir sind beim Comic-Salon und ich glaube, die Male Comic-Salon, an denen du nicht teilgenommen hast als Gast, die kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen, stimmt das?
An ein oder zwei Fingern kann man die abzählen, ja.
Okay.
Also ich weiß es nicht mehr exakt, was mein erster Salon war, aber es müsste spätestens der dritte gewesen sein.
Mhm.
Also der erste war ja 1984, ich bin 76er Jahrgang in Erlangen geboren, von daher war das ja direkt bei mir vor der Haustür. Und also den ersten habe ich sicherlich nicht mitbekommen, aber dann 86 oder 88 müsste wahrscheinlich dann mein erster gewesen sein. Ja.
Und da merkt man schon, was Comics angeht, bist du sehr früh sozialisiert worden quasi. Denn du bist ja auch durch und durch Comic-Fan, Comic-Liebehabender, Comic-Botschafter nenne ich es auch gern. Du machst so viele Comic-Sachen, unter anderem bist du ja auch in Nürnberg sehr aktiv und bist da unter anderem auch beim Comic-Stammtisch dabei, ist das richtig?
Genau, es gibt diesen, wir nennen es Comic-Buch-Club mittlerweile, das startete mal als Stammtisch für Zeichnende. Also ja, das ist, da war ich ja noch gar nicht involviert. Das ist noch schon ganz lange her. Wir kennen auch die Historie gar nicht mehr so zu 100%. Aber an sich, aktuelle Iteration ist, dass monatlich gibt es eben so ein Treffen von Menschen, die sich für Comics interessieren, die selber Comics machen oder Comics lesen und einfach gern drüber reden würden und sich mit Gleichgesinnten treffen wollen. Und die Verena Maser, die du ja auch kennst und die ja auch hier schon vor deinem Mikrofon war und ich glaube auch dieses Jahr wieder ist, bin mir nicht ganz sicher, die organisiert das immer. Und ich bin da noch so ein bisschen mit in der Verwaltung quasi. Und ja, genau, das ist dann immer ein schönes Treffen von vielen Menschen, die jetzt auch hier auf dem Salon Stände haben werden. Also gerade die zeichnende Nürnberger Gemeinschaft ist natürlich hier dann auch ganz gut vertreten.
Eben war auch gerade da der Julian Reichel, der war in Nürnberg auch unterwegs, der ist bei euch auch immer mal da.
Genau, jetzt in letzter Zeit ein bisschen weniger, der ist ja jetzt auch Vater geworden und so, ist ein bisschen mehr eingespannt, aber an sich genau ist der auch lange Zeit da, sehr, sehr häufig und sehr regelmäßig da gewesen und ich hoffe, kommt auch bald mal wieder.
Und ich glaube, es gibt ein aktuelles Comic-Thema, das dich sehr umtreibt. Ich habe gesehen, du hast gearbeitet, du hast dich vorbereitet für den Salon, denn du bist auf einer Mission. Du willst uns was erzählen, was ganz interessant klingt, was ist es denn?
Genau, also seit letztem Jahr beschäftige mich ja noch vertiefter mit dem Thema Mini-Comics. Auch hier wieder hier, die Leute, die Comic-Cookies gehört haben in der Zeit, wo ich dabei war, haben mich ja öfter mal dann gerade letztes Jahr über Mini-Comics reden hören, um das mal kurz einzuordnen. Also viele Menschen bezeichnen das auch mal gerne mal als Zines, wobei Zine aus meiner Sicht halt einfach inhaltlich alles sein kann. Das kann Bild, Text, Kombination oder was auch immer sein. Deswegen mag ich immer ganz gerne den Begriff Mini-Comic, um einfach damit rauszustellen, dass es bei diesem speziellen Produkt dann auch wirklich eben um Comic gehen soll. Aber von der Form her eben genau, dass jemand selber in Eigenregie, in Eigenarbeit einfach einen Kurzcomic oder mehrere Kurzcomics macht und in irgendeiner Form quasi selbst rausbringt. Sei das auf Kopierpapier mit dem Tacker oder sei das einfach so auf, es gibt so bestimmte Falttechniken, wie man so ein kleines Heftchen falten kann. Und ohne einen Verlag einfach so in so einer Do-it-yourself-Attitüde einen Comic macht. Und du weißt ja, ich war letztes Jahr auf mehreren Festivals, auf der Comic Invasion in Berlin, ich war auf der Snail Eye in Leipzig und dann, gut, München Comic Festival waren wir dann auch noch, aber gerade Comic Invasion und Snail Eye sind so Festivals, die sehr, sehr stark eben von diesen selbstverlegten Heften getrieben werden und dort Menschen eben auftreten, ihre Tische haben, ihre Stände haben, die eben genau solche Hefte in Eigenregie irgendwie produzieren. Und auch dann das Treffen mit Matthias Lehmann, der bei Reprodukt den großen Comic parallel rausgebracht hat und wie ich den auf der Comic Invasion getroffen habe und dort dann eben gesehen habe, dass der aber an seinem Tisch dann eben auch irgendwie, keine Ahnung, 8 oder 10 oder 12 so Mini-Comic-Hefte halt auch liegen hatte. Das hat mich sehr beeindruckt. Und dann kam dazu letztes Jahr, dass Zwerchfell dicht gemacht hat. Und Zwerchfell war ein Verlag, der mir sehr nah war. Und das ist mir dann auch sehr nah gegangen, als die Nachricht rauskam, dass das Zwerchfell keine neuen Comics mehr rausbringt. Und nicht nur aus dem persönlichen Aspekt, sondern einfach aus dem Aspekt heraus, das war einer der wenigen deutschen Verlage, die sehr, sehr stark auch wirklich deutsche Eigenproduktionen rausgebracht haben, wo junge Comic-Machende und jung nicht nur im Sinne vom Alter, sondern auch von, ich bin noch kein großer Etablierter, genau, wo man sich hinwenden konnte und wo man eine gute Chance hatte, da vielleicht auch verlegt zu werden. Wenn die das spannend fanden, was man gemacht hat. Und davon gibt es nicht allzu viele. Also, was fällt dir noch ein, Andi?
Wo du kleine Verlage hast? Na ja, halt, ne? Ja, Verlage kannst du schon machen, die sind jetzt ja auch wieder am Start, aber deutlich reduzierterer Umfang, als es vor ihrer Auszeit war.
Ja.
Und ansonsten, boah, muss ich schon zweimal drüber nachdenken.
Ja. Also man ist klar, es gibt ein paar, das ist, ne, aber wenn wir wissen ja, es gibt ja generell nicht so viele Verlage und dann gerade die, die eine gewisse Größe haben, tragen sich natürlich sehr, sehr stark durch Lizenztitel. Jedenfalls hat mich das alles noch so ein bisschen zum Nachdenken auch gebracht und ich habe tatsächlich, also du hast ja vorhin darauf angesprochen, ich habe angefangen, so einen Artikel zu schreiben, den habe ich letztes Jahr schon angefangen zu schreiben, eben wirklich so, ich glaube, eine Woche oder so, nachdem Zwerchfell da dicht gemacht hat, weil das wirklich so der Auslöser dafür war, so diese Botschaft, die ich schon im Podcast auch so ein bisschen habe zu verbreiten, auch mal zum virtuellen Papier zu bringen und das vielleicht zum einen hauptsächlich, um es aus meinem Kopf rauszukriegen, glaube ich, so all diese Gedanken, die ich da so im Laufe des Jahres alle gesammelt habe. Dann hatte ich ja letztes Jahr ein paar gesundheitliche Schwierigkeiten auch und so, deswegen hat sich alles ein bisschen rausgezögert und ich bin auch jetzt immer noch nicht fertig, weil je länger ich dran schreibe, desto mehr Gedanken kommen irgendwie auch dazu. Aber
muss schon ein Buch werden auch, ne?
Mich gestern mit jemandem drüber unterhalten, die hat auch schon gesagt, ich muss mehrere Artikel daraus machen, weil da zu viele Aspekte wahrscheinlich drin sind, die alle einzeln interessant wären. Aber wie auch immer, die Gedanken, die ich dazu habe, um die mal so halbwegs zusammenzufassen, ist, was, wenn Menschen sich nicht mehr an oder an weniger Verlage wenden können, weniger Möglichkeiten haben, um sowas rauszubringen. Und ich glaube nicht, dass das ein Faktor sein muss, der Menschen davon abhält, Comics zu machen. Auch im Gespräch mit Comic-Schaffenden oder Menschen, die Comics machen wollen, ist mir immer wieder aufgefallen, dass da manchmal so eine gewisse Hürde im Kopf zu bestehen scheint, die so ein bisschen sagt, ja, aber solange ich keinen Verlag habe, kann ich irgendwie keinen Comic machen oder so. Und das muss ja nicht so sein. Also so ein Mini-Comic eben auch wirklich mit, kann eine ganz, ganz niedrige Einstiegshürde sein, weil wir auch so ein bisschen die vielleicht so ein bisschen bremsenden Ansprüche auch teilweise einfach mal runterschraubt. Hauptsächlich geht es um erstmal, man muss erstmal so ein Ding zeichnen und man kann das dann auch Leuten präsentieren, indem man dann einfach irgendwie so ein Heftchen produziert. Und wie gesagt, klar, es gibt dann irgendwie so verschiedene Druckanbieter, wo man das auch drucken lassen kann, aber es kann auch einfach mal klassisch wie früher in den 80ern oder so einfach der Copyshop sein oder der eigene Drucker und einfach, dass man Leuten mal was in die Hand drücken kann. Und das daran aufgezogen, habe ich so eine ganze Argumentationskette, also auch eben dann wieder durch den Eindruck von Comic Invasion und Snail Eye und dann gibt es ja noch das Cozy in Frankfurt und das Arzi in München, also ich habe auch das Gefühl, dass
Comic Jojo Stuttgart gibt es einige.
Genau, ich habe auch das Gefühl eben, dass das auch so ein bisschen so ein, dass das schon begonnen hat, auch so.
Aber wenn ich kurz einhaken darf, dann auch, steht dieser Gedankengang von wegen, hier produziert quasi Selbstverlag Mini-Comic, steht der in Konkurrenz zu, naja, ich kann ja auch alles online veröffentlichen, oder ist das, geht das einher?
Natürlich überhaupt nicht. Also klar, also das machen ja auch viele klar, dass du das dann einerseits auch online stellst und andererseits dann eben auch noch eine Printversion hast und das macht dann den Sprung zum nächsten Punkt. Sind eben diese Festivals, weil für das Festival nutzt du die Online-Version nicht viel. Für das Festival, wenn du da teilnehmen willst, wenn du zur Snail Eye willst, ist es natürlich praktischer, wenn du dir ein Heft auf den Tisch legen kannst. Und ich glaube, und das hat die Lara Kalbert von der Comic Invasion, als ich dort war, hat sie eben diesen Satz gesagt, jede Stadt oder jede größere Stadt sollte ein eigenes solches Festival haben wie die Comic Invasion. Und dann war ich eben auf dem Snail Eye und so und das Snail ist natürlich deutlich kleiner als die Comic Invasion, aber ich glaube eben auch, dass das was sein kann, wenn jede, und wir haben das ja 2019 eigentlich auch machen wollen oder angefangen zu planen, 2020 machen wollen in Nürnberg, so ein Sienfest, dann kam die Pandemie dazwischen. Aber wenn man das mal anfängt, in allen größeren Städten aus der lokalen Szene heraus so ein Mini-Comic-Sien-Festival zu organisieren, dann haben die Menschen, die dort vor Ort sind, zum einen quasi eine Deadline und ein Ziel, für das sie was produzieren können, weil sie dann sagen, da möchte ich dabei sein, dafür mache ich ein Heft. Das hat dann so einen szenebildenden Effekt. Es hat den Effekt, dass Menschen auch wirklich was produzieren, dass Comics gemacht werden, die man auch in die Hand nehmen kann, die man rumzeigen kann. Und ganz langfristig gedacht, wenn das dann zum Beispiel, wie die Comic Invasion ist ja auch schon alt und auch schon viel gewachsen, dass das dann natürlich auch ein bisschen einen überregionalen Effekt hat, dass es einen Effekt haben kann einfach für mehr Sichtbarkeit für Comic im öffentlichen Raum, dass es mehr Motivation sein kann, auch für eine nachwachsende Generation Comics zu machen, wenn sie sehen, man kann da an so einem Festival teilnehmen, man kann da seine Comics irgendwie auch präsentieren, es kann für eine potenzielle Lesendenschaft ein Anreiz sein, wenn man eben sieht, da findet jetzt seit 5 Jahren findet da jedes Jahr so ein Ding statt und es wird immer größer und so. Das ist so mal der Hauptgedanke dabei. Deswegen online präsentieren, ja. Und das ist auch wieder sowas, wo ich auch so zurückgedacht habe, weil Jeff Chee zu mir irgendwann mal gesagt hat, so was ist eigentlich so die, die Welle an Comic-Machenden in Deutschland seit den Comic-Bloggern. Und uns ist nichts eingefallen. Und das ist also die Generation, aus der Jeff eben auch so kommt. Und Schlogger und Johannes Kretschmer und Katja Klengel und die so aus dem Comic-Blog gekommen sind, so vor knapp 15 bis 20 Jahren oder irgendwie sowas. Und es war ja eine Riesenwelle, die dann alle auch verlegt wurden. Und es gab einen eigenen Preis eine ganze Zeit lang für grafisches Bloggen und so. Das, ne? Und was war so der gemeinsame Nenner von all diesen Leuten? Es war so ungefähr eine Alterskohorte. Es war so viel Autobiografisches. Aber hauptsächlich war es eben so dieses, wir präsentieren es im Internet. Wir machen einen Comicblog. Bloggen war dann schon so ein Ding und wir machen jetzt aber Comicblogs. Das heißt, es war so ein Distributionssystem, das die alle irgendwie vereint hat. Und ich denke, dass man das halbwegs übertragen kann eben auf ein Minicomic. Dass Minicomic quasi das Distributionssystem sein kann für eine szenenbildendes Element und das Ganze dann aber eben regional. Also eben, dass es erstmal darum geht, bei mir zu Hause quasi so ein Festival irgendwie auf die Beine zu stellen mit den Leuten, die eben schon da sind, die Bock haben, dass man einfach mal, weiß ich nicht, zu 5, zu 8, was auch immer anfängt, einen Tisch aufstellt und ne, sich irgendwo auf die Straße oder in irgendeinen Gemeindesaal oder auch vielleicht angeheftet an irgendein anderes Event, das sowieso stattfindet, dass man das macht und dann, dass sich dann natürlich auch hoffentlich auch weiterführt. Das ist bei solchen Sachen natürlich immer so das Ding. Es muss auch immer jemand auch wieder organisieren und wieder machen. Aber wie gesagt, wir sehen eben in anderen Städten, dass das funktioniert und es muss halt mal jemand anfangen. Und deswegen ist so mein Appell eben an alle Menschen, die Comics machen wollen, dass so Mini-Comics einfach ein schneller Weg sind. Ich glaube, es ist auch ein schnelles Erfolgserlebnis, wenn man dann mal so 8 Seiten, 12 Seiten
irgendwie. Da liegen
so
ja plötzlich für verschiedene Mini-Comics von einem. Das ist schon eine geile Sache, ja.
Genau, und wenn du das, wenn einfach nur so, wenn man mal überlegt, man hat jedes Jahr so ein Festival und du nimmst jetzt so ein Ziel, jedes Jahr bringe ich ein neues Heft mit. Dann hast du nach 3 Jahren plötzlich 3 Hefte auf dem Tisch liegen. Nach 5 Jahren hast du 5 Hefte auf dem Tisch liegen. Also eine eigene Bibliografie auch aufbauen. Und nicht immer so denken, ah, ich habe so diese große Idee, aber das sind 500 Seiten und da habe ich nicht die Zeit dafür und da werde ich nie fertig und so. Und sondern immer mal klein denken, klein machen. Und dieser andere alte Spruch, den ich schon seit Jahren sage, immer so ein Panel am Tag, dann hast du eine Seite in der Woche, dann hast du 50 Seiten im Jahr und 50 Seiten sind ja schon viel, wenn du nur Minicomics machst, also dann hast du ja schon ne, ein paar Minicomics, also muss ja nicht mal so viel sein, aber allein so dieses Ziel, schon mal so jedes Jahr ein Heft für so ein Festival zu haben, ist glaube ich für viele ein Ansporn, es dann eben auch wirklich durchzuziehen und das kann man dann glaube ich auch, wenn man wirklich Bock drauf hat, schaffen neben dem eigentlichen Broterwerbsjob oder neben der anderen großen Graphic Novel, an der man noch arbeitet, wie es ja Matthias das Lehmann offensichtlich auch vormacht.
Mir gefallen da ganz viele Sachen dran, unter anderem, dass diese Minicomics natürlich auch eine super Grundlage für Anthologien aller Art sein könnten, insbesondere meinetwegen auch für die Lokalveranstaltungsanthologie quasi. Wir haben das gesehen beim Comic-Salon Gönnheim, den gibt's ja nämlich auch und die haben eine eigene Anthologie zusammengestellt mit den Leuten, die vor Ort waren und das Ding hat sich verkauft wie Rupert's, also war super gut und ist jetzt auch nominiert für den E-Com, glaube ich, oder war zumindest eingereicht. Also kurzum, ein Erfolgskonzept und was mir auch sehr gut gefällt, weil ich finde, dass ein großes Thema gerade ist in der Comic-Szene, ist die Strahlkraft der Idee, die du da hast mit diesen lokalen Veranstaltungen, die dann natürlich allein reicht ja in der Region die Gattung Comic letztlich auch ein bisschen, naja, gesellschaftsfähiger machen. Das finde ich toll. Ist es denn so, dass, also, weiß ich gar nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt so Schwerpunkte in Deutschland, wo besonders viele Comic-Schaffende sind. Hast du diesen Eindruck auch oder ist es eher so, dass die breit verstreut sind und man grundsätzlich schon überall alle in der Republik solch eine Veranstaltung mit Mini-Comics machen könnte?
Also prinzipiell glaube ich, dass das überall geht, weil ich glaube, gerade in jungen Jahren gibt es genug Menschen in jeder Stadt, die Bock haben, Comics zu machen. Was ich eben auch festgestellt habe, dass so ab einem gewissen Alter oder einem gewissen Ausbildungsgrad auch, also gerade in Nürnberg haben wir ja auch eine Hochschule für Gestaltung, da sind dann viele Menschen, die Comics machen wollen, sobald die dann aber mit dem Studium fertig sind, ist in die Szene nicht groß genug, die Jobmöglichkeiten nicht groß genug in Nürnberg, dann ziehen sie halt nach Berlin oder Hamburg. Das passiert immer wieder. Und auch das ist meiner Meinung nach eben so ein langfristiger Effekt, dass wenn man eben auch in der eigenen Stadt so was hat, wie so ein Festival und eine Szene drumherum, dass das schon mal ein bisschen mehr ein Anreiz sein kann für Leute, nicht sofort wegziehen zu wollen. Und klar, natürlich, je größer die Stadt, desto größer ist wahrscheinlich auch der Pool, aus dem man schöpfen kann an Menschen, die Comics machen und natürlich dann eben solche Städte, wo dann eben auch die, nicht nur die Comic-Schaffenden sind, sondern wo Comic-Schaffende eben auch Jobs finden, die ihnen auch den Broterwerb sichern. Und da sind dann einfach natürlich Berlin und Hamburg so Ziele, wo es viele hinzieht und andere größere Städte. Aber muss ja nicht jeder, ne? Also, ja. Und wie gesagt, auch in einer kleinen Stadt können auch 4 Leute einfach mal mit sowas anfangen. Das gibt, glaube ich, auch für 4 Leute schon so ein Zusammenhaltgefühl, ja, irgendwie sowas zu machen und da auch dabei zu bleiben. Und was du angesprochen hast mit den Anthologien, das stimmt natürlich total. Und es geht meiner Meinung nach in beide Richtungen. Also du kannst einerseits eine Anthologie dann zusammenstellen aus Minicomics, die Menschen schon gemacht haben. Du kannst aber auch sagen, ich habe einen Comic für eine Anthologie gemacht, daraus mache ich aber auch noch einen Minicomic. Mhm. Den drucke ich auch nochmal für mich. Das machen ja Menschen auch. Oder diese ganzen, sehen wir auch auf dem Salon jetzt ja auch wieder, 24-Stunden-Comic-Tag. Wenn man das schon mal gezeichnet hat, ja, dann mach halt auch noch ein Zine draus. Dann mach noch einen Minicomic draus. Also dann lass nicht nur die Seiten rumliegen oder die Datei auf dem iPad oder was auch immer, sondern dann druck's halt auch mal noch. Aber das ist, wie gesagt, natürlich auch der Ansporn größer, das zu machen, wenn man eben auch weiß, in einem halben Jahr ist eben dieses Festival und bis dahin drucke ich dann halt mal 50 Stück davon oder was auch immer.
2 Fragen drängen sich sowas von auf, das kommen wir gar nicht drum herum. Ich habe dich in den letzten Jahren auch echt einiges skribbeln sehen. Lieber Andi, wann kommt dein erster Minicomic?
Ja, bei mir wird es wahrscheinlich dann eher tatsächlich mal eher ein Zine mit Skizzen und Illustrationen oder so. Also an Sequenzielles habe ich mich noch nicht rangetraut. Da sind meine bescheidenen Comiczeichenkünste auch, glaube ich, nicht konsistent genug, um da wirklich, und schreiben muss man ja vielleicht auch noch können. Ja, wird auch nochmal unterschätzt. Aber also irgendwann, also was ich auf jeden Fall schon gemacht habe, ist mal so mein Comic-Salon-Notizblöckchen aus so einem Faltgerät gemacht. Ich habe das in der Hosentasche. Also es hilft jetzt natürlich den Podcast-Leuten nicht, aber der Andi kann es jetzt natürlich sehen, wie man aus einem einfachen DIN A4-Blatt mit einem einzigen Schnitt und einer Falttechnik so ein kleines Heftchen machen kann, dass man da dann auch ohne Tacker, ohne Kleber, ohne alles ein kleines Zine auch selber machen kann.
Und also liebes Publikum, ich habe letztlich eine A4-Seite in der Hand, die hat einen besonderen Schnitt in der Mitte und ist dann aufgeteilt über verschiedene einfach Faltungen zu einer Art Heft. Natürlich wird das dann schon, es ist letztlich effektiv nur eine Seite der A4-Seite beschrieben, genau. Aber man kann natürlich trotzdem das Ding lesen, wie so ein Comic halt. Ne?
Und wenn du ein A3-Blatt nimmst, dann, das ist ja natürlich schon relativ klein auch so, aber wenn du ein A3-Blatt nimmst, dann wird es auch schon nochmal deutlich größer und wie gesagt, das ist ja nur eine von vielen Möglichkeiten, wie man so machen kann. Also von was ich nur sagen will, also das, was ich in meiner Forschung in Anführungsstrichen über Minicomics gelernt habe, habe ich schon umgesetzt in dein Notizbuch.
Wunderbar. Ja, und die zweite Frage ist natürlich auch, du hattest gemeint, es gab schon so Ideen und Bestrebungen, wann haben wir denn jetzt endlich dieses Zine-Comic-Irgendwas-Festival in Nürnberg?
Ja, das ist ein guter Punkt. Wir sprechen immer wieder mal drüber, aber da muss natürlich irgendwer jetzt auch mal so richtig den Arsch hochkriegen.
Verstehe,
und mal die Organisation nochmal wieder anfeuern. Und das ist natürlich immer so die Sache. Menschen sind immer alle viel beschäftigt.
Ja, klar.
Und
aber das wäre schon noch so ein Wunsch von dir, so ein Traumprojekt, das irgendwann
nochmal machen. Absolut. Ja, ich bin leider, das muss ich auch ganz ehrlich zugeben, ich bin ja leider auch nicht die große antreibende Kraft. Und wie gesagt, ich habe ja jetzt dieses Jahr auch schon einen Podcast aufgegeben aus Zeit- und Stressgründen und solchen Sachen. Aber an sich, also das wäre schon immer noch mein Traum, dass das in Nürnberg mal auf die Beine gestellt wird, dass wir das hinkriegen, dass wir da mal so ein Mini-Comic-Festival, Zine-Festival machen und das dann hoffentlich auch wieder machen und dass wir da ein Teil sein können von so einer Szene, die sich natürlich dann auch überregional vernetzen kann und alles und dass dann Menschen auch mal zu Besuch kommen und sagen, ich stelle nicht nur in Hamburg meine Sachen aus, sondern ich fahre halt auch mal nach Nürnberg und lege dann meine Sachen auf den Tisch und ja, was ich sagen will, es macht mehr Minicomics. Das ist
absolut.
Auch für mich als Lesenden habe ich da total Bock drauf einfach, weil es auch so Schöne ist einfach, gerade auf so einem Festival, wenn man einfach mal von mehreren Leuten was Kleines mitnehmen kann, als jetzt einfach nur die eine große, den einen großen Klopper für 40 €, sondern dass ich halt auch mal 4 Sachen mitnehmen kann, 5 Sachen mitnehmen kann für den gleichen Preis und halt auch irgendwie ein kleines hübsches Ding habe, das mir Spaß macht anzuschauen.
Wenn man dir auf Social Media folgt, dann hat man mitgekriegt, dass du selbst nämlich zu Gast gewesen bist, zuletzt in einem Land, in dem Comic eine unfassbar große Rolle spielt. Vielleicht mal, ich erlaube mir das jetzt einfach mal, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, denn du warst mal wieder in Japan. Mhm. Gab es da irgendwelche Comic- und Manga-Entdeckungen für dich?
Also Japan ist immer auch irgendwie so ein bisschen mit Manga-Anime geprägt. Also es ist jetzt nicht rein der Grund, warum wir hingehen, aber gerade seit ein paar Jahren schaue ich schon auch immer, dass ich so ein paar Shops oder wer sich auskennt, Nakano Broadway Mall, so die große Anlaufstelle für alle Japan-Nerds, wenn es irgendwie darum geht, sich mit Manga einzudecken oder sowas. Also, dass ich da hinfahre, da waren wir jetzt dann eben auch wieder und habe mir auch wieder was mitgenommen. Ich hatte eigentlich vor, mir auch eventuell den neuen Inyo Asano mitzunehmen, der noch nicht außerhalb von Japan erschienen ist und so. Aber ja, also es war jetzt kein reiner Comic-Ausflug, aber Comic-Aspekte waren auf jeden Fall schon
aber auch. Aber so eine Entdeckung, die du jetzt gemacht hast, da konkret?
Ja, was heißt Entdeckung? Also jetzt, ich habe jetzt nicht diesmal jetzt irgendwas Großartiges, Neues entdeckt. Wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht wahnsinnig viel Zeit damit verbracht, nach so Kram zu suchen. Also ich habe relativ was gesucht. Ich wollte mir von Go Nagai was mitnehmen. Das habe ich dann in Nakano eben auch gefunden und mir mitgenommen, weil jetzt das irgendwie nicht in irgendeiner Sprache gibt, die ich lesen kann, und dachte mir, dann kann ich es auch auf Japanisch nehmen. Dann muss ich nicht die italienische Ausgabe nehmen, kann ich beide nicht lesen. Also ja, ich komme jetzt nicht irgendwie mit heißen neuen Geheimtipps oder so. Ja. Inyo Asano ist jetzt auch kein Geheimtipp und dass der eine neue Reihe hat, die bei uns noch nicht erschienen ist, ist jetzt auch keine wahnsinnige Nachricht. Aber auch, ja. Ich habe ein paar Seiten davon auf Englisch schon gelesen, also online, die freue ich mich auf jeden Fall schon drauf und ich hoffe sehr, dass da bald mal ein deutscher oder zumindest ein amerikanischer Verlag die dann auch rausbringt, aber ich denke, das wird passieren. Da sind jetzt zwei Bände in Japan raus. Also ich hoffe mal, dass da jetzt bald mal eine Ankündigung kommt, dass das auch wer bei uns rausbringt.
Und warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Denn Manga spielt tatsächlich in Deutschland auch immer eine riesengroße Rolle. Jetzt haben wir aktuell beim Salon auch verschiedene Manga-Schwerpunkte. Und auch wenn ich zunächst sehr skeptisch war, muss ich sagen, im Ergebnis sind da, glaube ich, eine Menge gute Sachen dieses Jahr mit dabei. Wie beurteilst du das, der den Salon ja nur auch ganz gut einschätzen kann? Wurde Zeit, oder?
Absolut, also wir haben auch letztes Jahr oder vor zwei Jahren das schon mit kritisiert auch so, also auch bei der Abschlussrunde war die Verena, die ja auch Manga übersetzt, auch mit dabei und hat da auch die Frage gestellt und so, weil vor zwei Jahren ja auch Naoki Urasawa hier den Lebenspreis oder wie er heißt, den Grundpreis gewonnen hat, aber ansonsten nichts mit Manga stattgefunden hat und das ja immer wieder eine Diskussion auch war, kommen die nicht, wollen die nicht und deswegen habe ich mich sehr gefreut, dass jetzt mit YoCups und Ultraverse die auf jeden Fall vertreten sind, sich präsentieren und eben auch wirklich mit ihrem deutschsprachigen Programm präsentieren, was ich sehr, sehr gut finde, dass es diese Ausstellung gibt über die Historie deutschsprachiger Manga und eben die auch nicht nur eine einzige Verlagsschau sind, sondern wirklich zurückgeht, weil YoCups natürlich auch schon bei Carlsen und Tokyopop, das Thema Manga in Deutschland ja von Anfang an quasi oder von nahezu von Anfang an mit begleitet hat. Und ich hoffe, dass das auch ein bisschen Strahlkraft hat. Ich hoffe, dass das gut angenommen wird, auch vom Publikum, dass das dann auch vielleicht ein bisschen Strahlkraft hat, dass in zwei Jahren vielleicht auch doch nicht nur Ultraverse da sind, weil mir auch aufgefallen ist, dass vor zwei Jahren Crunchyroll noch da war, die dieses Mal nicht da sind. Also
gut, Carlsen und Egmont könnten theoretisch ja auch deutlich mehr Manga präsentieren hier, als sie tun. Und auch die haben ja jeweils, und ich habe die auch alle im Interview, auch deutsche Mangaka am Start.
Genau, Dominik Jell ist natürlich da von Carlsen. Ich weiß jetzt gar nicht, wen Egmont da hat, aber es ist auch, ne, muss ja jetzt auch nicht.
Jovan Turbe macht, der heißt halt.
Ja, richtig, genau, stimmt.
Nicht Dominik Jell.
Ja. Aber jetzt weiß ich auch wieder. Ja, und genau, also, und das ist auch was ich YoCups und Ultraverse auch hoch anrechne, dass sie wirklich auch investieren in deutsche KünstlerInnen und die ja verlegen und die auch präsentieren und soweit ich das mitbekomme, da mittlerweile auch Lizenzen ins Ausland verkaufen, also Frankreich da auch interessiert ist. Und was ich mir bloß von Ultraverse noch wünsche, das muss ich dem Jo auch noch sagen, wenn ich ihn mal treffe, dass die das auf ihrer Website auch präsentieren. Dass die haben auf ihrer Website erstens keinen Filter für KünstlerInnen überhaupt. Du kannst nur Titel suchen und wenn ich die Titel nicht kenne, finde ich nichts. Aber ich hätte gerne auf ihrer Website eine eigene Abteilung für die Eigenproduktionen, dass ich weiß, wer sind die Deutschsprachigen, die das machen. Weil an den Namen erkennst du es ja nicht immer. Mhm. Die präsentieren sich ja nicht
absolut,
immer unter, ja, nicht, erstens nicht unter dem eigenen Namen und haben jetzt auch nicht zwingend deutsch klingenden Namen oder was auch immer. Und das wünsche ich mir schon lange, weil ich auch finde, dass das was eben Unterstützenswertes ist, dass wir nicht nur Lizenzen einkaufen, und der deutsche Comic-Markt lebt einfach sehr stark von Lizenzen, sondern dass die Lizenzen auch das ein bisschen mit subventionieren, dass wir eben auch Eigenproduktionen machen, weil sonst selbst, also die Fortschritte, die das Comicland oder der Comic in Deutschland gemacht hat in den 40 Jahren, die ich jetzt das mitmache, sind schon gut und trotzdem sagen wir aber auch immer, wir sind immer noch so viel weit hinterher zwischen allen anderen Märkten und der Unterschied ist einfach, dass wir nicht genug von Eigenproduktionen leben können, sondern alle nur Lizenztitel machen. Siehe, Zwerchfell ist untergegangen. da schließt sich der Kreis.
Da schließt sich der Kreis. Vor allem schließt es sich auch bei der Feststellung, lieber Andi, dass auch wenn du einen Comic-Podcast weniger hast, du kein Stück weniger Comic-Nerd bist als noch vor Wochen und Monaten. Ich danke dir vielmals, dass du heute da gewesen bist und auch mal vor allem über deine Ideen zu Minicomics gesprochen hast, was tatsächlich ein interessanter Weg sein könnte. Ich fand, da war viel Gutes dabei. Vielen Dank, lieber Andi.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich würde dir viel Erfolg wünschen, aber irgendwie.
ich gehe jetzt an jeden einzelnen Tisch und bringe mein Message unter die Leute. Und
guck mal, so faltet man ein Minicomic.
Ja, genau. Nein, und irgendwann ist auch dieser Text fertig geschrieben und dann hoffe ich, dass möglichst viele Menschen den dann auch irgendwie verbreiten und sich vielleicht drei Menschen davon inspiriert fühlen, dann ist das doch schon mal was.
Leider gibt es die Comic-Community nicht mehr, da könnte man das da posten. Mal gucken.
Ja, ihr habt doch alle Social-Media-Kanäle, wo ihr das
dann klar, die besten. Prima, Andi, lass krachen, bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.
Das nächste Interview, das versuche ich auf Englisch zu führen. Und ihr wisst, das ist nicht meine Muttersprache, aber ich gebe mein Bestes, denn ich habe jemanden da. Eine Person, die wurde mir vermittelt von lieben Klaus, der nachher auch vorbeikommt. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch. Ich wechsle jetzt auf Englisch und ich weiß, dass sie ziemlich geilen Scheiß auf Englisch macht. Quatsch, auf Englisch, mit Monstern macht. So, my name is Andy and who are you?
My name is Molly Hitty Carroll and I'm so happy to be here and I appreciate you speaking English to me.
I do my best. Hi, Molly. You're obviously a comic artist. As far as I can see, there's a comic on my hands and I'm really looking forward to this interview. But please do me a favor and introduce yourself to the audience.
Certainly. So comics is one of the many things that I do. My title is creature consultant for games and animation. Mm-hmm. And that I do as a freelancer where I design creatures, but I also am sometimes brought into studios where they ask me to give my opinion about how they could improve their creature-based projects, or I help them develop a mascot creature, or how to get a creature to communicate themes or gameplay mechanics. Sometimes studios will fly me out and I'll do lectures about creature design for the entire team, or I'll go to industry events and speak about it. And besides my creature consultancy, I also have a Panmedia IP. Which is Xenobeasts, which is the comic that you have on your lap currently. And Xenobeasts is a lot of things. Mm-hmm. It started out as a card game concept, but grew, much like the kaiju that it's about, into something much bigger. Mm-hmm. The most recent project to come out was an animated short called Kaiju Cutie, which was released on YouTube earlier this year and has gone on to get hundreds of thousands of views. Mm-hmm. And I always envisioned Xenobeasts to be pan-media, which means that there's multiple, it's a story universe that's able to support multiple types of projects. So there's a card game in the works, there's a comic book series in the works, an animated series, a video game, so I've got big plans.
A whole universe,
yeah. I've got big plans for my big monsters.
Why monsters? What inspired you to do the monster stuff?
Well, as you can tell, I'm a huge fan of monsters and creatures in general. I think it started with I love animals and was always fascinated with them. I actually wanted to study reptiles before I got into the games industry and eventually pivoted more into comics and animation. Also, I was a big monster kid. Mm-hmm. I love the Universal monsters, like the black and white Wolfman, Dracula, Frankenstein, Pride of Frankenstein, Creature from the Black Lagoon, and also Godzilla. Mm-hmm. It came from I like to do things I'm passionate about, and being able to create my own creatures that are based on things like kaiju is something that interested me. I'm also very into Pokemon. I'm actually wearing a Pokemon shirt right now, which was also an influence. Big fan of Japanese media. And yeah, Xenobeasts came from, I really love when creatures communicate something. They're like I call them a vessel of meaning. Mm-hmm. And I think that I realize that this is something that I love, especially from Universal, where the creature represents something and is communicating something about us. Mm-hmm. And the original 1954 Godzilla movie is a very dark and serious film. And compared to a lot of later Godzilla movies, which more kind of casual fans may be more familiar with, where it's just kind of stupid rubber monsters fighting, the original film is very, very deep and meaningful. And Godzilla is this like embodiment of this awful like horror fear that was looming over Japan at the time. And then they released, when they released the third Godzilla movie, King Kong versus Godzilla, in the I think it was 72, that film was based on, there was a trend for wrestling at the time in Japan. And it is not a very deep film.
Yeah.
Some people love it. I do not. And it was also the highest grossing Japanese film of all time. So Toho thought, okay, well, screw the meaningful things. We're going to lean more into the silly fights.
What do you think about the way Godzilla movies are going nowadays? We have separated ways. The American way, I say, and the original ones, for example, we got Godzilla Minus One is one of the...
Yes, I'm so happy about that. Before it would be, I would say, oh, Godzilla, that those times are over. No, Minus One brought back the meaning, which I love. And I like the, you know, like, and I mean this lovingly. I am a Godzilla fan. I do like the films. The more kind of stupid fun kind of ones like the MonsterVerse. And I'm happy that with this way that it's going, where there's kind of room for both, because I think there's value in both. But personally, the meaningful ones are big for me. So Xenobeasts came from wanting to make a kaiju media that where the monsters represent something, but also having fun with it. I'm a big fan of like satirical comedy. Like I love The Simpsons. Mm-hmm. I call my pitch for Xenobeast is it's Godzilla meets The Simpsons, where it's making fun of society and societal fears and having fun with it. Because to me, I think comedy has the power to be even more impactful if you're making a political statement mm-hmm. or a commentary on society. So that's essentially where Xenobeast came from.
What kind of commentary to social stuff can we expect here on the comic I'm holding in my hands right now? Are there any topics, any things you're especially into, you really want to talk about and you want to do comics about?
Yeah, so the four origin stories that are in the comic you're holding tell the origin stories of Goshi Blob, Ojira, Hagura, and Mashabuni, mm-hmm. who are the four Xenobeasts okay. that live in this fictional 90s Saturday morning cartoon city. Mm-hmm. And they represent toxic masculinity, Peter Pan syndrome, anonymous online trolling, and the spreading of false information.
Ah, okay. So the... Is it hard for you to transform these topics into a comic? What's the, I'm pretty sure it's pretty hard. What is your way of doing it? How do you start doing a comic?
The first place I start is when designing a Xenobeast, which is a very long process, mm-hmm. which is why there's four right now. Mm-hmm. The first thing that I think about are what are social issues, behavioral issues, which is what the Xenobeasts are based on, that are relatable to everyone. So, for example, I have played with and tried very hard to develop a Xenobeast about colorism, mm-hmm. where non-white communities feel the need to be white and consider each other better for being lighter skinned, which I think is a very toxic thing. It's making one about sort of like the queer community and things like that. But it's very difficult to make make something coded like that and it be relatable to everyone. So that's number one, is trying to find issues that everybody can relate to in theory. And then I draw mm-hmm. from there. I start coming up with as many kind of creative solutions, quote unquote, to this problem. What are ways that I can visually say this topic mm-hmm. in a creature design without it being derivative? Because that's very important to me, that my designs are as original as possible. And then from there, because I think drawing is my language and how I think as well as by drawing. Then I start coming up with ways that this creature could have come about in the city in a way that is directly connected to the behavior. There's rules about the Xenobeasts, like they have to visually represent the behavior but not be derivative. They have to come about in the city as a direct result of that bad behavior. And if the humans in the city stopped doing that behavior, the monsters would disappear. Mm-hmm. But they don't, because people are stupid. By creating these limitations for myself, it means then I can just come up with the most crazy ideas I possibly can. And then there's a little bit of taste and what fits and all this kind of thing. But that's my process.
Let's talk about the designs of the monsters. Now, in front of me is a page of four four different of these monsters. Please describe, are there any similarities between in the design of the monsters? Do they have anything in common?
Well, one thing they have in common is the amount of colors that they have, which you'd think, oh, that's a weirdly arbitrary thing. But no, there's a limitation of one base color, one secondary color, and one tertiary color in the Xenobeast. That's one of the rules, which means that the design has to be simple. They all have to be distinct from one another as well. They're all based on different tropes as well, because Mashabuni is a mutant, Hagara is an alien, Ogier is from another dimension, the internet, and Goshi Blob comes from humans. It's you have to read the comic. It's hard to explain, but it's sort of like the residue of a brain parasite that builds up, and there's so much of this residue that it turns into a creature.
So you're planning this whole universe, your monster universe, and I'm not sure, but I think, is this comic self-published or is it together? Did you work together with a publisher?
This is self-published, but I am looking for a publisher, particularly for the Year of the Rat, which is in the back there. There's a four-page preview in that comic, and it's drawn by Shinya Hashizume, who's a very talented manga artist in Tokyo.
What do you recommend? How old should the audience be reading your comic?
I think Xenobeasts is all ages.
All ages.
I consider it all ages. The cartoon I created earlier this year has no dialogue, so that's for all ages. You have to be able to read, of course, to be able to read the comics, but I try to make it appropriate for all ages.
Yeah, great. And do you have appointments here on the salon to pitching your comic to publishers?
This is my first time here. I'm kind of coming here to sort of get to know it and things like that, but I'll certainly be talking to people when I'm here. And if anybody seems interested in Xenobeasts who is listening now, if you go to xenobeasts.com, you can check out the origin stories, which are on Webtoon. And if you're interested in Year of the Rat or any other projects in the works, they're more than welcome to get in touch with me.
As always, it's... it makes sense to look at the show notes of this podcast to find out what are your social media accounts and to find out everything else about you. So one thing about Klaus. Klaus connected us.
Yes.
Where do you know him from?
He is the storyboarder for the second episode of Xenobeasts. And he's also the one who told me about Erlangen.
Okay, cool. I'm looking forward for the talk with Klaus, and I'm really looking forward for reading the first comic with the origin stories of the Xenobeasts. And Molly, thank you very much for the talk, for the interview, and I wish you lots of success here at the Comic Salon Erlangen. Thank you so much. Bye.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.